Valeria?
Ja, Vika?
Sag mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal bitte, was würdest du jemandem sagen auf Russisch, wenn du ihm sagen würdest, lüg mich doch nicht an oder erzähl mir doch keine Lügen? Fällt dir da was zu ein, was man so ganz typisch also, immer sagt?
Ganz typisch? Ich weiß, dass Lügen обманывать heißt.
Ja,
обманывай меня. Heißt, lüg mich nicht an. Aber ich schätze, darauf wolltest du nicht hinaus.
Wobei Lügen heißt ja auch врать.
Ah, врать. Und was ist обманывать? Was ist dann
ist
der Unterschied?
Ist eher so ein bisschen... Also ist es, glaube ich, auch Lügen, nur in einem etwas also, anderen Zusammenhang. Also, ja, was Ähnliches.
Okay.
Es ist vielleicht nicht so hart wie Lügen. Обманывать ist eher so ein bisschen...
Не ври, lüg nicht.
Genau. Aber es gibt noch was anderes.
Was anderes?
Nee, ja, es ist ein Sprichwort. Es ist witzig. Es ist weird für alle, die das nicht kennen, aber es hat was mit Nudeln zu tun.
Okay, Nudeln. Das bedeutet, was heißt denn Nudeln auf Russisch? Ich kenne die... Warte mal, was heißt denn Nudeln auf Russisch? Ich kenne Vermicelli, aber ich weiß nicht, ob das eine typische Nudel ist.
Das ist, glaube ich, eine Sorte von Nudeln. Ja, Makarone.
Makarone?
Ich sage eigentlich Makarone immer. Aber es gibt noch was anderes. Das macht man in den Suppen rein.
Lapscha.
Ja, richtig.
Ja?
Ja, genau. Und davon das Sprichwort.
Ich weiß es nicht.
Ja, genau. Okay, pass auf. Das heißt, не вешай мне лапшу на уши. Hast du schon mal gehört?
Häng mir keine Nudeln ans Ohr?
Ja, häng mir keine Nudeln auf die Ohren.
Mm-mm, kenn ich nicht. Habe ich noch nie gehört. Häng mir keine Nudeln. Ist es sowas wie, kau mir kein Ohr ab? Nee, das ist was anderes.
Ich glaube, jemandem einen Bären aufbinden, sagt man auf Deutsch.
Sprichworte liebe ich ja. Ich kann sie auf keiner Sprache. Das ist die gute Nachricht. Oder die schlechte.
Oh, das hat jetzt gerade richtig lange gedauert. Oh Mann, ja. Oh Mann. Aber... alles fallen, alles gut, wir sind gut
alles
aus der
falsch.
Situation rausgekommen. Alles falsch, alles fallen, alles falsch.
Ja,
ja, warum habe ich das gerade erzählt? Weil, ich weiß nicht, das hast du bestimmt auch mitbekommen, ein Politiker in Russland saß in seinem Büro vor seinem Computer und hatte 5 bis 10 so Spaghettis am Ohr hängen. Vielleicht erstmal weird.
Ich habe das
einen.
Bild gesehen, aber genau. Ich habe nicht jetzt gewusst, dass das was mit einem Sprichwort zusammenhängt.
Ja, genau, genau. Und das hat was mit dem Sprichwort zu tun. Und zwar dieser Politiker Michail Abdalkin, der kommt aus der Region Samara. Das ist so 1000 Kilometer südöstlich von Moskau entfernt, nur mal so zur Orientierung. Er saß eben in seinem Büro, hat sich die Rede von Putin zur Lage der Nation angehört. Die war ja jetzt diese Woche.
Ja.
Und hatte währenddessen Nudeln an seinen Ohren hängen. Und ja, es ist halt ein bisschen komisch, weil eigentlich...
Das ist ein Statement, ja.
Ist ein Statement, aber der ist selber ein Abgeordneter einer Partei in Russland, die eigentlich als Kreml-treu gilt.
Mhm.
Und trotzdem hat er eben ein 30-sekündiges Video aufgenommen von sich, also jemand anders hat es aufgenommen, wie der da sitzt mit den Nudeln und so tut als, ja, ja, Putin, erzähl mal was Neues. Mhm. Lüg uns doch nicht an. Also das war ja
Hängen
die Message. Er hat es auf YouTube
Ohr veröffentlicht.
Mhm. Und auch Vkontakte, also auf dieser russischen Social-Media-Plattform, hat er das geteilt. Und er hat dann auch noch geschrieben drunter, volle Unterstützung. Ich bin voll und ganz einverstanden. Großartiger Auftritt. Und in diesem Video sieht man, wie der so nickt. Also es ist alles sehr ironisch.
Wow, okay. Ja, ja. Weißt du, ob er irgendwie irgendwelche Konsequenzen davon getragen hat? Weiß man das? Oder,
das Einzige, was man weiß, ist, dass... die Partei mit ihm wohl interne Gespräche führen soll.
Ja, ja.
Was okay. mit ihm passiert, keine Ahnung. Aber klar, mit diesem Video riskiert er wahrscheinlich schon seinen Job.
Ich wollte gerade sagen, so, das klingt wie so eine absurde Geste, vielleicht auch irgendwie witzig für uns jetzt im ersten Moment. Aber ja, ich stelle mir auch dieses Gespräch irgendwie spannend vor. So, häng dir bitte in Zukunft keine Nudeln an die Ohren, wenn der Präsident spricht.
Ja.
Wow. Ja, aber ich glaube, selbst so kleine Gesten, ne? Mittlerweile weiß ich überhaupt nicht mehr, was genau in Russland für Konsequenzen mit sich trägt. Von daher, ja, selbst das kann und ist ein Zeichen in der aktuellen Zeit, ja. Gehe ich mal davon aus.
Und das ist so ein Video von wahrscheinlich sehr, sehr vielen Aktionen irgendwie innerhalb, ne? Ja. Russlands. Man weiß ja nicht, ja, was da sonst so abgeht. Aber da sieht man schon, dass sogar angeblich Kreml-treue Leute versuchen irgendwie vielleicht dem einen, und also wenn er es auf YouTube veröffentlicht hat, wollte er ja, dass das wahrscheinlich die breite Masse oder zumindest ein bisschen mehr Leute mitbekommen und vielleicht anfangen zu zweifeln, ob das alles wirklich so stimmt, was da aus dem Fernsehen kommt.
Ja, Leute, es ist auf jeden Fall ganz schön viel passiert, seit wir das letzte Mal mit euch gesprochen haben. Hallo übrigens, wir sind die Niettenmädchen, euer Lieblingspodcast von Das Ding.
Ja.
In der Zwischenzeit war zum Beispiel der 24. Februar. Das bedeutet, der Angriff Russlands auf die Ukraine ist einfach ein Jahr her.
Ja, ja. Und eben ein paar Tage davor hat Putin diese Rede gehalten. Wir quatschen später auf jeden Fall nochmal drüber im Jetzt-Talk. Da gibt es so ein paar Passagen, die so absurd sind, die kann sich keiner ausdenken.
Genau. Und wir haben ja auch gesagt, ja, eigentlich haben wir diese Folge geplant mit ganz vielen ukrainischen Inhalten. Wir wollten mit auf jeden Fall einer Person sprechen, die selbst aus der Ukraine kommt und vor allen Dingen auch in dem Land war jetzt, weil wir einfach wissen möchten, so, ey, wie schaut gerade die Lage in diesem Land aus von einer Person, die das hautnah miterlebt hat, mitbekommen hat. Das wäre so für uns total spannend, der Einblick gewesen. Hat aber leider nicht funktioniert, sagen wir euch jetzt mal ganz ehrlich, weil vielleicht merkt ihr es auch, unsere Folge kommt wahrscheinlich ein bisschen später als sonst, denn wir hatten ein paar Planänderungen. In der aktuellen Zeit sind einfach sehr viele Leute krank.
Das heißt, alle gefühlt.
Unsere Interviewpartnerin, gute Besserung.
Gute Besserung.
Ich wollte gerade liebe Besserung sagen, aber es heißt gute Besserung an dieser Stelle an Svetlana, die wir hoffentlich dann in einer der nächsten Folgen sprechen können. Und dann haben wir uns einen Backup-Plan überlegt und wollten dann
Leute,
auch
ihr seid richtig live bei unserem Struggle mit dabei. Ja, auch unsere Podcast-Planung ist manchmal anders, als man denkt. Und wenn ihr hier reinhört, denkt ihr, alles so vielleicht halbwegs irgendwie flowig. Aber nein.
Wir möchten mit offenen Karten spielen, wir möchten transparent umgehen und euch einfach mal kurz abholen, sage ich jetzt mal. Denn unser Backup-Plan, das war dann auf jeden Fall auch eine Ukrainerin, aber leider ist auch sie spontan krank geworden. Ja. Auch da gute Besserung.
Und auch an alle anderen von euch gute Besserung, falls ihr krank seid.
Genau, wenn ihr gerade den Podcast hört und krank seid, seid hiermit auch angesprochen, fühlt euch angesprochen. Gute Besserung an euch alle auch. Wir schaffen es hoffentlich trotzdem, ukrainische Stimmen zu hören, auch wenn wir leider nicht direkt mit ihnen reden können. Aber wir versprechen euch an dieser Stelle, wir holen das nach.
Ja, boah, mir fällt da gerade eine Stelle ein aus diesem Film Itsiba Velichit, Imenya Velichit. Kennst du das?
Kenn ich nicht, nein. Was ist das?
Ja, das ist auch so ein alter Film. Ich glaube, ist das nicht Ivan Vasilich Mel Profesio?
Also diesen Film hast du, glaube ich, schon dreimal in diesem Podcast erwähnt. Du möchtest einfach, dass ich ihn anschaue,
nein,
oder?
Nein, man kennt einfach so viele verschiedene, ja, das möchte ich auch, aber man kennt so viele verschiedene Sprüche, da sagt, und dich werden wir gesund kriegen und mich werden wir gesund kriegen und ihn werden wir gesund kriegen. Das ist so eine witzige Stelle. Okay. Leute, ist egal.
Ist egal. Okay. Ja, kommen wir mal wieder zu dem ernsten Thema zurück. Und zwar, ja, ein Jahr ist es her, dass Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hat. Natürlich hat jetzt auch in letzter Zeit, zu dem Jahrestag, sage ich jetzt mal, dem traurigen Jahrestag, haben sich mal wieder ganz viele Leute damit beschäftigt, auch nochmal genau in das Land geschaut. Vielleicht können wir aber auch nochmal kurz so drüber nachdenken. Erinnerst du dich so letztes Jahr? Es ist einfach so gefühlt, sehr, sehr, sehr viel länger her als ein Jahr. Also das letzte Jahr war irgendwie natürlich für sehr, sehr, sehr viele Leute wahnsinnig anstrengend und belastend und nicht ohne. Und ich erinnere mich, als wir letztes Jahr von dieser Nachricht, ich bin aufgewacht, habe das gesehen, dass der Angriff gestartet hat quasi. Und ich, keine Ahnung, ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich glaube, das ging ganz vielen Leuten natürlich so. Und bei uns war, glaube ich, erstmal so Krisensitzung angedacht, so okay, was auf einmal irgendwie so, was passiert jetzt so, ne?
Ja.
Wie gehen wir damit um? Was können wir tun? Wie können wir helfen? Irgendwie haben wir auch gerade, wir haben gefühlt so umgeschalten. Irgendwie hat sich dann bei mir so ein Hebel umgeschalten und dann haben wir sofort irgendwie so versucht, was zu tun, was dazu beizutragen, mit irgendjemandem zu sprechen. die letzte Folge oder die erste Folge, die wir zu diesem Thema gemacht haben, die, ich glaube, wenn man sich die jetzt auch anhört, so da schlucken wir auch noch manchmal sehr schwer, also dazwischen.
Wir waren schockiert und emotional wirklich ein bisschen fertig.
Ja, und ich habe mir vorhin auch nochmal so ein paar Stellen davon angehört, auch weil wir haben ja auch mit ukrainischen Menschen damals gesprochen, die uns irgendwie Sprachnachrichten geschickt haben und so und auch mit russischen Menschen. Und das ging einem extrem nahe, weil man da so Sachen mitbekommen hat und Sachen gehört hat zum ersten Mal. Überhaupt vielleicht auch, die einem dann so, boah, die konntest du gar nicht einordnen, ne? Auch wenn man nicht direkt betroffen war, auf eine Art, war das so ganz, ganz schwer zu realisieren, was da passiert. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt nach einem Jahr geht. Es ist so eine Mischung aus, man hat jetzt natürlich einige Sachen davon öfter gehört. Man kriegt mit, Menschen sterben, man kriegt Horrorgeschichten mit, man setzt sich damit auseinander, man sieht wirklich furchtbare Fotos und Videos. Man wird konfrontiert von diesen komischen Erzählungen, von der Propaganda, teilweise aus dem engsten bekannten Familienkreis. Man hat ukrainische Freundinnen und Freunde, die irgendwie gerade so, weiß ich nicht, so ein Häufchen, weiß ich nicht, Krümel sind im Prinzip, weil nichts mehr übrig ist an so diese Energie und Lebensfreude, die sie vielleicht mal hatten. Und irgendwie versucht man das so für sich zu sortieren. Und ich bin nach einem Jahr, ehrlich gesagt, auch nicht viel weiter als vor. Also wirklich nur im Großen und Ganzen bin ich nicht viel weiter als vor einem Jahr. Also,
ja, klar, genau, weil
man hat sich auf eine Weile gewöhnt, so, ja, aber halt auch irgendwie trotzdem nicht wirklich, oder? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ich hatte noch, weil du gesagt hast, dieses Jahr ging so langsam rum und es ist so viel passiert und alles. Genau das habe ich auch gefühlt. Und normalerweise sagt man ja, boah, die Zeit geht so schnell rum, ne? Irgendwie, boah, schon wieder ein Jahr rum und so weiter. Das war letztes Jahr gar nicht so. So viele Ereignisse, so viel ist passiert. Mit so vielen Menschen haben wir auch gesprochen und alles. Und klar, da habe ich mich auch, also am Anfang habe ich mich gefragt, was bedeutet das eigentlich jetzt genau, dass Russland in die Ukraine einmarschiert.
Genau.
Also auch das Wort Krieg im Zusammenhang auch mit Europa war absolut neu und war so surreal. Also was heißt Krieg? Das war so weit weg von einem. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, so wie lange geht der Angriffskrieg? Wird er auch uns in Deutschland treffen? Also so Fragen, so, du warst ja voll komplett lost irgendwie in dieser
Ereignis. Was heißt es auch für unsere Familie, die noch in Russland ist?
Genau,
werden die jetzt
alles
an die Front geschickt? Was heißt es für unsere ukrainischen Freundinnen und Freunde? Was ist mit ihrer Familie? Leben die gerade alle noch? Wie geht's denen so? Ne? Also diese ganzen, es ist auf einmal halt so, boah, Alter, direkt nah. Und ich merke auch, wenn ich dann so mit Menschen spreche, die dazu keinerlei Berührungspunkte haben, die können das natürlich ausblenden. Die können mittlerweile, da kommt eine andere Krise und die ist vielleicht auch scheiße und die ist vielleicht auch furchtbar und es ist eine Tragödie und dann beschäftigen sie sich damit und sind da vielleicht betroffen und dann ist das andere so ein bisschen Vergessenheit geraten. Und ich glaube, bei uns funktioniert das einfach nicht. Nee. Es ist ja immer Teil von uns irgendwie.
Und ich kriege das ja auch immer so ein bisschen im Radio mit, ne? Also wenn man verschiedenste Themen am Tag hat und jeden Tag und aktuell kommen immer irgendwie neue Ereignisse rein, dann haben ganz viele Menschen um mich herum einen Monat später zum Beispiel gar keinen Überblick mehr, was in der Ukraine passiert, was in Russland passiert, wer was gesagt hat. Ja. Überhaupt, ob das immer noch irgendwie ein Thema ist in russischsprachigen Familien und so. Und da merke ich so, boah, okay, ich lebe doch in einer anderen Welt, wo ich das richtig real mitbekomme, wie das immer noch viele Familien spaltet und beeinflusst und dass es halt für andere Leute wirklich kein Thema ist.
Ja.
Aber für russischsprachige Menschen, vielleicht auch für die Leute, die hier auch vor allem den Podcast zum Beispiel hören, ist es wahrscheinlich auch einfach ein großes Thema.
Ja, und für uns ja auch irgendwie so dieser schwierige Balanceakt, der wurde auch nicht besser, würde ich sagen, mit der Zeit. Also diese Mischung aus, wir kommen ja beide einfach, muss man sagen, wir sind zwei Russinnen. So.
Mhm.
Wir bekommen diese Seite mehr mit. Trotzdem versuchen wir als Journalistinnen die Fakten zu erzählen und natürlich auch den anderen Stimmen, den ukrainischen Stimmen zum Beispiel eine Plattform zu geben. Aber das verärgert. Ich bekomme manchmal dann auch wütende DMs so von Leuten, die sagen, ey, ich kann das nicht nachvollziehen, was ihr da sagt, weil, keine Ahnung, ich sehe das nicht so. Und ich finde, dass man soll vielleicht auch stolz sein darauf, eine Russin zu sein. Das habe ich neulich mal bekommen, diese DM.
Mhm.
Und dieses, das macht mich halt so ein bisschen fassungslos, weil ich auf der einen Seite natürlich versuche, all diesen Themen gerecht zu werden. Auf der anderen Seite lasse ich mir doch nicht von einer Person sagen, dass ich stolz sein muss, gerade Russin zu sein. Das ist so irgendwie auch übergriffig, fand ich an dieser Stelle. Mit diesen
Und was
Sachen,
heißt das überhaupt, dieses Stolzsein generell auf etwas ist komisch, also egal auf was es
ich
ist.
Ich bin so ein bisschen aus allen Wolken gefallen, das war jetzt tatsächlich vor kurzem, habe ich diese DM bekommen, da hat jemand quasi gesagt, hey, so keine Ahnung, ich gehe mit vielem d'accord, was ihr sagt, mit vielem auch nicht und es ist auch okay, ich glaube, wir können nicht allen Leuten gerecht werden und ich... das ist einfach unmöglich so, das geht in der aktuellen Zeit nicht und diese Balance ist auch sehr schwierig so in dem Sinne, aber ich finde trotzdem, dass keiner jemand anderem sagen kann in der aktuellen Zeit, vor allem nicht in so einer emotional und politisch aufgeladenen Zeit, sei stolz auf deine Nation so, sei stolz Russin zu sein so. Das kannst du einer Person nicht sagen. Das würde ich mir zum Beispiel auch niemals rausnehmen, jemand anderem zu sagen. Also
ich glaube, für
was
ihn
Person
war
ist,
das ja vielleicht
du?
Doch ein bisschen emotionaler wegen seiner...
die Person nicht, hatte keinen Bezug zu Russland oder der Ukraine.
Nee, aber
hatte,
seine Frau.
Ja, das stimmt. Die Person hatte selbst keinen Bezug zu dem Land, sondern hatte eine Partnerin, die Russin ist. Und ich verstehe auch, warum man dann vielleicht das
sie
sagt.
Sie schützen
so.
Will oder
sie
so,
schützen
ne?
Möchte, ja. Genau. Da ging es so darum, ja, keine Ahnung, man sollte sich ja auch nicht davor schämen und so. Aber ja, es ist so, weißt du, was ich meine? Es ist so dieses, es ist schwierig. Es ist schwierig, dem gerecht zu werden. Es ist schwierig, da irgendwie auch mit sich selbst im Reinen irgendwie zu sein, während sowas passiert. Es ist schwierig, da dieses... Ja, es ist einfach gerade
ja, wir sprechen
nicht
ja trotzdem
einfacher.
Über all die schönen Dinge, die wir aus der Kindheit mitgenommen haben, die unsere Familien uns mitgegeben haben, über unsere Erinnerungen, Momente.
Die sind jetzt auch nicht weg, ne? Nur ja, weil nicht, die sind jetzt trotzdem geschehen und trotzdem versuchen wir quasi, das irgendwie zu zeigen. Aber es ist immer noch schwierig, da halt einfach zu verstehen, okay, wo ist da jetzt gerade was angebracht und wo nicht? Und vielleicht machen wir da vielleicht auch Sachen, die nicht allen gefallen. Und ich glaube, damit müssen wir einfach leben und sind auch einfach auf euer Feedback angewiesen, also
ja,
auf eure Nachrichten, auf eure DMs. Auch wenn sie vielleicht mich im ersten Moment treffen, so. Schreibt sie mir trotzdem weiter, schreibt sie uns weiter. So, wir reden da sehr, sehr, sehr gerne offen drüber. Ja, das bringt mich vielleicht auch ein bisschen zu dem Punkt, der mir gesagt hat, im letzten Jahr ist so viel Furchtbares passiert und trotzdem habe ich auch sehr viel für mich mitgenommen und sehr viel gelernt. Also ich habe einfach sehr viel auch verstanden. Ich habe sehr viel mich auseinandergesetzt mit dem Land, wo ich eigentlich geboren bin. Das hätte ich definitiv früher machen können. Und es ist außerdem sehr traurig, dass es dieses Ereignis gebraucht hat dafür, aber... Man hat einfach verstanden, so was man davon sensibler sagen kann oder wo man vielleicht auch mehr erklären kann, dass ein Borsch nicht unbedingt nur russisch ist, sondern ukrainisch, dass Sprache hier helfen kann, da verletzen kann und so. Also wie zum Beispiel das System in Russland funktioniert mit den Medien. So. Ich wusste vieles so ein bisschen, aber auch nicht so wirklich.
Es hat sich ja auch sehr viel getan und verändert in diesem Jahr, also sehr krass verändert. Und das merkt ja vor allem auch, meine Family in Russland, das ist jetzt so das, was ich verspüre, gerade auch seit diesem Jahr, diese Connection zu meiner Familie dort, die ist jetzt auf einmal anders als vorher. Und das Problem ist, wir können einfach nicht mehr so unbeschwert miteinander schreiben und irgendwie fantasieren, wann wir uns zum Beispiel sehen das nächste Mal, wann die uns in Deutschland besuchen, wann ich die in Russland besuche. Ich kann nicht mehr meine Cousine nach ihrer Zukunft so richtig fragen. Ich traue mich, also was heißt Zukunft, ne? Also zum Beispiel, ja, wie sieht es denn im Job aus? Wie geht's dir? Wie geht es deinem Sohn? Wie geht's weiter? Wie läuft es in der Schule? Irgendwie sind diese Fragen alle super schwer gerade für mich, weil ich weiß ganz genau, sie wissen, dass ihre Zukunft super ungewiss ist. Sie sitzen da gerade, denken so, okay, wir schauen jetzt einfach mal, was passiert. Wir können niemandem trauen, der Politik nicht. Wir trauen den Menschen um uns herum nicht. Unsere Nachbarn könnten irgendwie auch Leute sein, die der Propaganda glauben und die uns anzeigen könnten, wenn wir je ein einzelnes Wort gegen das Regime sagen. Deswegen sitzen wir jetzt hier, machen einfach leise unseren Job, versuchen das Leben so zu stemmen, wie es ist. Irgendwie mein Onkel hat seit Jahrzehnten versucht, ein Business aufzubauen und er ist abhängig auch von ausländischen Kundinnen und Kunden. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht, ihn danach zu fragen, weil irgendwie ist das alles so schwer und immer wenn der darauf antwortet, dann sagt er immer, ach, alles gut. So nach dem Motto, frag nicht, alles gut. Es wird immer so ein bisschen reduziert auf diese kurzen Antworten, mach dir keine Sorgen, bei uns alles gut, lass uns nicht über Schlechtes sprechen. Und ich habe immer so ein Herzschmerz. Ich denke immer so, mein Gott, wie wie schwierig muss es sein? Und vor allem, wenn ich sehe, wenn ich Bilder sehe von Kindern in Russland, die mit militarisiert werden in der Schule schon, ne? Und das sind halt auch junge Kinder, Verwandte von meinen Verwandten, die ich kenne und die ich gerne glücklich aufwachsen sehen würde. Aber wenn sie schon aufwachsen in einem Land ohne freie Meinungsäußerung, mit Werten, die man in Europa nicht mehr so vertritt, dann spürst du, dass da auch so eine, wie so eine dunkle Wolke über dem Ganzen hängt.
Ja, das haben wir, glaube ich, ganz am Anfang mal gesagt. Das fühlt sich an wie diese dunkle Wolke und die ist nicht weggegangen seitdem. Das muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. Und wir haben ja heute in der Folge auch nochmal einen direkten Einblick aus Russland bekommen.
Ja.
Dazu kommen wir später auch nochmal. Da können wir da vielleicht auch nochmal genauer drüber sprechen. Vielleicht sollten wir aber zuallererst zur Frage der Woche kommen. Bevor wir jetzt noch länger über uns sprechen oder über Russland, schauen wir doch vielleicht mal auf die Ukraine oder besonders auf die ukrainischen Menschen nach einem Jahr. Vielleicht auch die hier in Deutschland im Endeffekt gelandet sind. Wir haben euch ja gesagt, wir hätten gerne mit Ihnen gesprochen, wollten Sie jetzt aber in dieser Folge natürlich trotzdem irgendwie drin haben. Und dieses Mal möchten wir mit euch drei verschiedene Geschichten durchgehen oder euch drei verschiedene Geschichten zeigen, weil die Situationen sind extrem individuell und extrem unterschiedlich. Und auch, wie man damit umgeht und was man vielleicht machen kann nach einem Jahr und was man für sich entschieden hat. Und da haben wir zum Beispiel eine Sprachnachricht von Tanja bekommen. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Wir haben letztes Jahr, als der Angriffskrieg ausgebrochen ist, mit ihr gesprochen. Sie kommt aus der Stadt Ivano-Frankivsk aus dem Westen der Ukraine, ist damals morgens aufgewacht von dem Anruf ihrer Mutter, die ihr gesagt hat, dass der Flughafen brennt, hat ihren Alarmkoffer gepackt, hat Geld abgehoben, hat Explosionen gesehen und ist geflohen und hat das Land verlassen, über Prag nach Deutschland. Und ja, also ihr merkt einfach eine richtig, richtig krasse Geschichte, die uns damals total mitgenommen hat. Und uns hat es jetzt mal interessiert, wie es ihr jetzt nach einem Jahr geht. Und ich würde sagen, das ist auch die Frage der Woche. Also, wie geht es den Menschen aus der Ukraine hier in Deutschland? Wir wollten von Tanja speziell wissen, wo ist sie und wie sieht ihr Leben aus? Und das hat sie uns erzählt.
Es ist immer noch schwer zu fassen, was jetzt in der Ukraine los ist. Es tut immer noch weh. Es ist einfach der Schmerz, der für immer bleibt, glaube ich. Aber dieses Jahr hat für mich persönlich ganz viel geändert. Ich wohne jetzt in Hannover schon seit einem Jahr. Ich habe hier einen Freund, ich habe hier einen neuen Freundekreis, ich habe hier einen Job und ich bin trotzdem das Leben dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe. Zwar auf so einem unnetten Weg, aber es ist, wie es ist und ja, mir geht's gut. Aber meine Familie zum Beispiel, meine Mutter und mein Bruder, die sind jetzt auch vor halbes Jahr hier gekommen. Die können aber kein Deutsch und die sind halt mit Jobcenter beschäftigt. Und da sehe ich schon, dass es überhaupt nicht leicht ist. Da muss ich ganz viele Sachen für meine Familie klären. Und das ist diese negative Seite, wo ich dann denke, fuck, das ist eigentlich nicht so ganz leicht und nicht so nett, wie man denken kann.
Vielen lieben Dank, Tanja, für das Update. Wir wünschen dir und deiner Familie natürlich weiterhin alles, alles Liebe und dass ihr euch möglichst schnell hier einlebt, wenn ihr hier bleibt. Ja, man merkt, es wirkt trotzdem alles ein bisschen unecht und das hat mich auch an die zweite Geschichte erinnert, die wir euch zeigen möchten, und zwar die von Anastasia. Die kann man auf dem Instagram-Kanal Typisch Mannheim Heidelberg von Das Ding in einer Highlight-Story sehen. Sie ist vor einem Jahr aus der Ukraine geflohen und hat durch den Krieg Freundinnen und Freunde und Bekannte verloren und hat im Interview dann auch erzählt, was in ihr vorging bzw. immer noch vorgeht aktuell.
We still cannot realize it because it feels for us still like we're in a movie, we're in a TV show, we're in a book, because things which are going on with our lives, it's completely different from that, the life we lived 1 year ago. So it's still very, very painful and we still don't realize what's going on.
Ja, irgendwie sagt sie das sehr treffend. Das ist immer noch völlig absurd irgendwie.
Ja. Absolut.
Sie hat an der SRH-Hochschule in Heidelberg eine Ausstellung mit organisiert, die ukrainische Studierende zeigt, die im Krieg gestorben sind. Und boah, ey, keine Ahnung, ob ihr jetzt gerade die Kraft oder die Energie habt, euch das anzuschauen. Wir verlinken euch das natürlich in den Shownotes. Ist natürlich ein extrem schweres und emotionales Thema immer noch. Ich finde es auch heftig, diese ganzen Fotos zu sehen, diese Gesichter zu sehen von diesen jungen Menschen, die jetzt nicht nur, ich sag mal, eine aussichtslose Zukunft haben, sondern einfach gar keine mehr haben. Und dass man dann die Kraft hat, sich dem so zu stellen, weißt du, sich damit zu befassen, diese Fotos zu machen, sie auszustellen. Sie sagt auch in der Story, dass sie irgendwie erstmal weinen musste, als sie das gesehen hat. Das finde ich so, so, so krass. Also da wird mir einfach jedes Mal wieder bewusst, wie gut wir es haben, dass wir in dem Sinn oder wie privilegiert wir sind, dass wir nicht so damit konfrontiert werden. Mhm. Und trotzdem gibt es Menschen, die trotz dieser traumatischen Erlebnisse, obwohl sie geflohen sind, das alles gesehen haben, ihre Liebsten zurückgelassen haben, sich diesem Thema immer noch annehmen, immer noch Sachen machen. Und zwar auf diese Art und Weise.
Ja. Und die dritte Person, die wir gerne euch hier kurz zeigen wollen, ist Alexei. Alexei arbeitet in einem Café in Freiburg, von dem alle Erlöse an humanitäre Hilfe in die Ukraine gehen. Also das Café sammelt Geld und schickt es in die Ukraine. Aber das macht es nicht erst seit letztem Jahr, sondern schon seit Jahren. Und deswegen arbeiten auch seit längerem da viele Ukrainerinnen und Ukrainer im Ehrenamt. Und da kam dann auch irgendwann Alexei aus Kiew dazu. Also einen Monat noch vor dem Angriffskrieg kam er nach Freiburg in dieses Café, um dort zu arbeiten. Also er hat sich noch vor dem Krieg entschieden, überhaupt nach Deutschland zu gehen. Und seitdem hat er da gearbeitet. Seine Familie ist ihm dann auch nach Deutschland gefolgt. Und wenn er so auf den Krieg in seine Heimat schaut, weil das ist ja nun mal seine Heimat und der ist zwar jetzt vor einem Jahr nach Deutschland gekommen und auch nicht vom Krieg geflohen oder so, aber trotzdem hat er ja Freunde und Familie. Und er schaut auf den Krieg und auf mich hat er so gewirkt, als hätte er so eine Art Resilienz aufgebaut. Also der hat seine Gefühle.
Widerstandsfähigkeit.
Genau.
Ne?
I can't do anything. Worrying about it is not gonna help. And I'm working here. I'm earning money for our organization, so they could help Ukraine more. And I didn't see a point in worrying because, as my friends told me, everything's okay. Everyone has a backup plan. And just worrying for them, it wouldn't help anyone.
Also er hat jetzt gesagt, klar, Gedanken machen, das bringt gerade nichts ihn persönlich, weil er arbeitet jetzt in diesem Café, er verdient sein Geld und er weiß, dass dieses Café humanitäre Organisationen der Ukraine unterstützt. Und solange er weiß, dass es seinen Freunden in der Ukraine soweit okay geht, versucht er sich auch keine Sorgen zu machen.
Ja, ich glaube, daran merkt man dann vielleicht auch ganz gut, wie unterschiedlich auch die Arten damit umzugehen sind. Also der eine macht es so, die andere schafft es so, die andere möchte sich dem stellen, der nächste sagt, nee, möchte ich eigentlich überhaupt gar nicht. Und ja, an dieser Stelle kann man das gar nicht beurteilen, sondern alles davon ist einfach gerade, wie die Realität eben so ist. Und deswegen, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal an euch, viele, die uns zuhören, kriegen ja auch von solchen Geschichten mit. Wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, ey, darüber könnte man vielleicht nochmal reden, darüber, das fände ich nochmal spannend, vielleicht hier zu hören, vielleicht nochmal die Geschichte zu erzählen, diese Art damit umzugehen. So, schickt uns auf jeden Fall mal eine Nachricht an jettemädchen@dasding.de und wir sind sehr, sehr froh darüber, einfach noch mehr Perspektiven hier abzubilden und zu zeigen, wenn es irgendwie geht.
Und wenn ihr mehr über dieses eine Café in Freiburg kennenlernen wollt und auch über Alexei und auch andere Ukrainerinnen und Ukrainer, die dort arbeiten, das alles seht ihr auf dem Insta-Account von Unser Freiburg. Das ist das Ding-Account. Die berichten dort über Menschen, die vor Ort leben, unter anderem auch Alexei.
Genau.
Ja, das zu den ukrainischen Perspektiven. Wir haben schon gesagt, wir hätten so gerne ein Interview geführt, aber gute Besserung nochmal an alle. Und wir wollen natürlich in dieser Folge auch nach Russland schauen, was da eigentlich so abgeht, wie die Leute da ein Jahr nach dem Beginn des Angriffskrieges auf das Ganze schauen. Und wir kommen jetzt, glaube ich, mal zum Netztalk, weil ich habe es auch schon am Anfang gesagt, dass wir über diese Rede von Putin zur Lage der Nation mal kurz sprechen.
Das ist wirklich so, ich weiß nicht, du hast dir die Rede angeschaut, ne? Komplett.
Ja, ich habe sie mir reingezogen irgendwie. Ich saß.
Wie lange ging die denn? 2 Stunden oder so?
Ja, ich habe sie mir nicht komplett angeschaut. Ich habe, glaube ich, ich sag mal so 45 Minuten konnte ich noch und danach wurde mir so schlecht, dass ich das Ganze ausgemacht habe.
Genau, wenn ich so sein Gesicht sehe, verknotet sich mein Magen, muss ich sagen. So, ich habe so dieses ganz unangenehme Gefühl, deswegen Boah, weiß ich nicht, finde ich das sehr schwer, mich damit so auseinanderzusetzen. Deswegen kann ich mir höchstens immer nur so Zusammenfassungen, Snippets, so, ja, genau, so die wichtigsten Aussagen, so mehr ist bei mir nicht drin.
Ja, aber du hast ja auch nicht viel verpasst, ehrlich gesagt. Also ich habe es erstmal versucht, im deutschen Livestream anzuschauen mit deutscher Übersetzung. Mhm. Aber das war so anstrengend zuzuhören, weil du verstehst zwar, was er sagt auf Russisch, und dann wird halt mit so einem nicht so guten Deutsch übersetzt. Und ich denke mir, oh Gott, okay, was mache ich jetzt? Muss ich jetzt ernsthaft auf eine russische Seite gehen und die Rede auf Russisch mehr reinziehen, extra da irgendwie was suchen? Oh Gott.
Der Struggle, der bilinguale Struggle, wenn man die Originalsprache versteht und die nicht leise genug gepegelt ist, so in dem Sinne.
Ja, genau. Und ich dachte so, ja, okay, mein persönlicher journalistischer Auftrag, das ist es. Ich muss es jetzt machen, ich muss wissen, was da abgeht, was er sagt. Und deswegen bin ich auf so eine russische Seite und habe mir das auf Russisch reingezogen. Mhm. Ja, im Prinzip stand halt auf seinem Zettel all das, was seit Jahren und vor allem dieses Jahr im russischen Staatsfernsehen erzählt wird, ne? Propaganda. Also er hat durch und durch alles, all das gesagt, was man gerade eben im russischen Staatsfernsehen sieht. Zum Beispiel meinte er, Russland will die Ukraine befreien, weil da Nazis regieren. Im Donbass werden die Menschen von Kiew bedroht. Der Westen sei schuld an allem. Und immer wenn er über Anschuldigungen gesprochen hat, hat er immer seltener der Westen oder die USA gesagt oder irgendein anderes Land, sondern er hat immer gesagt, они хотят уничтожить Россию. Они хотят
so, они хотят. Sie wollen uns vernichten, sie wollen Russland vernichten.
Genau, er hat immer von, sie bedrohen uns, sie wollen Russland zerstören. So als wüsste er gar nicht mehr, wer sein wirklicher Feind ist. Und er hat einfach alle so ein bisschen als einen Feind angesehen und den gar nicht benannt. Das war so weird. Ja, und er hat so wirklich viel Absurdes gesagt, was überhaupt natürlich nicht stimmt. Und da fragt man sich, wie soll man mit so einem Menschen irgendwann Friedensverhandlungen oder Ähnliches führen, wenn seine Realität eine völlig andere ist. Mhm. Es war, ich war so...
Hättest du dir auch am liebsten Nudeln an die Ohren gehängt wahrscheinlich, wenn du das
Ich hätte mir gewünscht, dass all die Menschen, die in diesem Saal saßen und Putin zugehört haben, das gemacht hätten und aufgestanden wären und Protest gemacht hätten.
Das habe ich auch gesehen. Ich in dieser in so ein paar Zusammenfassungen sieht man so die Gesichter von den Menschen, die ihn angucken.
Ja, und teilweise sind welche eingeschlafen.
Ja, ich würde so gerne einfach manchmal wissen, so was die denken. Also denken die alle, ja, alles klar, so sehe ich auch so. Weil muss ja irgendwie so sein, sonst würden die ja nicht alle irgendwie mitmachen. Oder denken die alle, du kaust uns hier gerade einen Bären ab, du hängst uns hier alle Nudeln an Ohren oder alles Quatsch und so. Also ich fand es auf jeden Fall...
Die denken sich so, ja, solange ich mein Geld bekomme, mache ich da mit.
Ja, genau. So, oder überlegen sie sich so, was sie dann später einkaufen, weil sie einfach abschalten. Auch so krass einfach. So absurd. Das ist wirklich wie in so einem fucking schlechten Film immer noch alles. Ja. Wenn ich mir das anschaue, wirkt es für mich nicht wie echtes Leben. Es wirkt, aber es ist Realität und es ist einfach immer noch völlig crazy zu verstehen, dass das so ist. Aber nach einem Jahr muss man nochmal ganz deutlich sagen, ich fand, die Tagesschau hat es ganz gut in einem Artikel zusammengefasst zu dieser Rede. Da haben sie gesagt, ja, er hat viele Verschwörungsmythen hervorgebracht, um sein Vorgehen zu legitimieren. Aber vieles davon wurde schon lange, lange widerlegt. Also da gibt es auch einfach keinerlei Anzeichen für viele der Sachen. Er hat über diese Scheinreferenten geredet, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Hat die dann zum Beispiel auch irgendwie herangezogen, um diesen Angriffskrieg zu legitimieren und so, obwohl es ja eigentlich gar keine freie Wahl war. Also ja, und er hat ja auch so die Werte vom Westen, ne? Also dieses so LGBTQ hat auch eine Rolle gespielt.
Er hat in dieser Rede im Prinzip alles Mögliche vermischt. Also er hat nicht nur über den Krieg gegen die Ukraine gesprochen, sondern er hat alles Mögliche in dieser Rede nochmal zu Wort kommen lassen. Unter anderem hat er zum Beispiel betont, dass Russland für seine bestimmten Werte einsteht und dass die westliche Moral, die wir ja alle leben, nicht der russischen Moral entspricht und falsch ist. Und er spricht da ganz klar über die Ehe und sagt, dass nur die Ehe zwischen Mann und Frau richtig ist. Es gab dann Geklatsche aus dem Publikum. Es war ganz schlimm. Ich habe das sowieso alles nicht verstanden und habe nur mit dem Kopf geschüttelt. Aber dann kam noch eine Stelle. Und zwar hat er gesagt, steht er da und sagt, in Großbritannien sprechen sie jetzt sogar über einen genderneutralen Gott. Ja, meine Damen und Herren, was soll ich dazu sagen? Und dann so Gelächter im Publikum, so Stille und Gelächter im Publikum. Ich so, what? Was redet der? Was redet der alte Mann da? Ich check gar nichts. Ja, also es gibt eine bestimmte Kirche in Großbritannien, die hat die Verwendung geschlechtsneutraler Begriffe für Gott erwogen. Also es ist eine Kirche, die immer wieder in den Schlagzeilen ist und sagt, ja, der Gott ist nicht männlich, der ist vielleicht weiblich oder genderneutral oder wie auch immer. Mhm. Und da würde ich gerne euch zwei Links in die Shownotes packen. Zum einen für alle, die auch kein Russisch verstehen. Da gibt es einen Artikel von The Guardian, da geht es um diese Kirche und genderneutraler Gott und so weiter und was das genau bedeutet. Und für die, die Russisch verstehen, es gibt so eine russische Journalistin, die heißt Masha Borzunova, kennst du vielleicht auch, die ist ehemalige Moderatorin bei Fake News, die Sendung gab es auch bei Arte zu sehen immer wieder, und Journalistin bei Dosht, bei diesem Fernsehsender. Und sie hat sich jetzt verabschiedet von diesem Format Fake News, also ist weg von dem Fernsehkanal und hat jetzt ihren eigenen YouTube-Kanal gestartet, ganz frisch, ganz neu. Da heißt sie auch Masha Borzunova und sie hat die komplette Rede von Putin angeguckt und hat sie Schritt für Schritt wirklich eingeordnet. Jedes kleine Detail, was er gesagt hat, hat sie auseinandergenommen und das mal die richtige Seite aufgezeigt, was wirklich richtig ist. Erzählt halt ständig über Fake News aus dem russischen Staatsfernsehen, soweit das richtig, richtig cool anzusehen. Ganz spannend, verlinken wir euch in den Shownotes. Ja. Und was da vielleicht noch ganz spannend, was da in diesem YouTube-Video, was sie noch erzählt hat, war, sie sagte, ja, alle in Russland und generell, alle fragen sich so, was ist denn eigentlich das Ziel jetzt von Putin? Also viele haben auch so ein bisschen gehofft, auch die, die da anscheinend saßen im Publikum oder auch die, die Kreml-treu sind, die haben wohl gehofft zu hören, wann der Krieg wohl aufhört und vor allem, was das Ziel dieses Krieges ist. Was ist das Ziel? Was will er erreichen? Wo soll es hinführen? Mhm. Und eine Antwort darauf gab es gar nicht. Null Komma nada.
Auch nicht so viel Neues, ne? Also das habe ich auch viel gesehen, so im Prinzip einfach nur alte Sachen, die er schon die ganze Zeit gesagt hat, einfach nochmal gesagt so und halt einfach nichts Konkretes. Aber eine Sache, das habe ich jetzt schon bei mehreren Expertinnen und Experten in der Einordnung gelesen, dass irgendwie so ein bisschen allein so, es ging so um diese westlichen Sanktionen gegen Russland und er hat wohl gesagt, dass die nichts erreichen und nichts erreichen werden und so und dass wir uns damit selbst bestrafen oder der Westen sich damit selbst bestraft. Und dann habe ich so eine Einschätzung gelesen, die auch bei der Tagesschau, da hat eine gesagt, die beim Senior Researcherin am Institute for Strategy, Dialogue and Germany, ISD kurz ist. Sie hat gesagt, dass quasi Putin damit das Volk auf einen langen Krieg einstellen wollte. Also also nach dem Motto dieses, ihr müsst halt einfach alle durchhalten in dem Sinne, so schwingen oder ist wohl für viele mitgeschwungen. Ja, und es ist einfach so ein bisschen schwer zu durchsteigen, finde ich, wie es denn tatsächlich in dem Land ausschaut, also inwiefern diese Sanktionen wirklich nicht so viel bringen oder wie das Leben der Menschen das wirklich trifft oder so, weißt du? Und deswegen haben wir ja dann auch gesagt, so wir brauchen jemanden, der in dem Land ist, der uns das sagt.
Ganz klar.
Genau, und das haben wir dann auch getan. Und zwar, wen haben wir gefragt?
Genau, wir haben gefragt unsere ARD-Kollegin Christina Nagel, die ist seit Jahren, die berichtet seit Jahren schon aus Russland. Ihr hört sie bestimmt immer mal wieder im Radio oder auch im Fernsehen, in der Tagesschau zum Beispiel, ist sie ab und zu sehen. Und wir haben mit ihr gemeinsam auf den 24.02.2023 geschaut, also ein Jahr nach dem Beginn des Angriffskrieges, und sie gefragt, wie ist denn eigentlich die Stimmung gewesen an dem Tag? In Russland. Hat man was von dem traurigen Jahrestag mitbekommen? Reden die Leute drüber?
Die Behörden haben schon ziemlich viel dafür getan, dass den Leuten gar nicht so bewusst war, dass das der Jahrestag des Krieges war. In Russland war Brückentag, das Thema ist nicht in den Staatsmedien großartig thematisiert worden. Viele Leute waren im Kurzurlaub oder haben 4 freie Tage eben genutzt, um Besuche zu machen. Und trotzdem gab es natürlich dann auch wieder die, die gesagt haben, nee, wir wissen, dass dieser Jahrestag ist und deshalb reden wir auch darüber und wir wollen auch ein Zeichen setzen. Und bei uns gibt es zum Beispiel einen kleinen Park nebenan, neben dem Studio, da gibt es ein Denkmal einer ukrainischen Dichterin. Und da sind den ganzen Tag über Blumen niedergelegt worden. Und obwohl dann die Polizei sehr schnell vor Ort war, haben die Leute sich da ziemlich klar gegen den Krieg ausgesprochen. Und allein schon die Tatsache, dass sie eben von Krieg gesprochen haben und nicht von spezieller Militäroperation, wie es in Russland offiziell heißen muss, da haben sie sich schon einem Risiko ausgesetzt. Das war also sehr mutig von vielen. Sie haben es aber trotzdem gemacht, obwohl viele Angst haben, festgenommen zu werden. Aber es war ihnen halt einfach wichtig, das einmal auszusprechen.
Ich finde es schon sehr spannend zu sehen oder zu hören, weil ich habe fast erwartet eigentlich, dass dieser Tag fast schon so instrumentalisiert wird, weißt du? Ich habe auch gedacht, dass ein bisschen die Bevölkerung sich gar nicht mehr traut, irgendwas zu sagen. Also ich weiß immer noch nicht so richtig, wie ist denn gerade so die Stimmung? Welches Zeichen kann man setzen? Was trauen sich die Leute? Protestieren sie vielleicht mehr oder weniger und so? Und das mit den Blumen habe ich auf Social Media öfter gesehen. Mhm. Also dass da Leute mit Blumen gerade protestieren. Das ist so traurig, dass diese ganz kleine, stille Form von Protest auch schon als mutig angesehen wird. Also ich habe auch schon so gesehen, das ist ja voll oft, wenn da irgendwo Denkmäler sind, wo man Blumen ablegt, dann teilweise sind die dann so in Gelb und Blau oder so, ne, in ukrainischen Farben. Und da sind aber überall Polizisten. Und du weißt nie, ob da vielleicht dann doch irgendwas passiert oder irgendjemand mitgenommen wird. Und ja, ich finde es einfach nur extrem traurig, dass diese ganz kleine, stille Form von Protest wie Blumen hinlegen, vielleicht in Farben, auch schon als mutig angesehen wird.
Ja, klar, weil dafür kannst du auch verhaftet werden und ins Gefängnis kommen und eine fette Strafe zahlen oder es gibt Berichte von Folter und Gewalt. Also es ist jetzt nicht ohne deswegen krass, dass das die Leute einfach immer noch machen, aber es ist auch so wichtig. Es ist so wichtig, dass da irgendjemand seine Stimme erhebt, weil wie soll das weitergehen? Und es ist aber klar, in Russland hat sich ja sehr viel geändert im letzten Jahr. Propaganda wurde ja krass ausgeweitet, haben wir drüber gesprochen. Medien, Demonstrationsverbote, also du darfst gar nichts strafen sofort. Und deswegen wollten wir auch von Christina nochmal wissen, ob sie so von auch großen Protestbewegungen was mitbekommt. Also nicht nur, wie du sagst, Blumen niederlegen, sondern gibt es irgendjemanden, der sich heute noch traut, gegen das Regime so richtig laut zu werden, zu sprechen?
Es gibt auch weiterhin natürlich diejenigen, die sich tatsächlich trauen, mit Plakaten auf die Straße zu gehen oder auf belebte Plätze sich damit zu stellen. Und die wissen eigentlich ganz genau, dass sie festgenommen werden. Und trotzdem, und das belegen zum Beispiel Daten, die ein Bürgerrechtsportal immer wieder erhebt, gibt es eben Leute, die genau das weiterhin tun, die sich mit Plakaten hinstellen, die sich festnehmen lassen, die Gerichtsverfahren riskieren, weil sie einfach sagen, wir müssen gegen diesen Krieg Flagge zeigen, wir müssen das auch sagen dürfen. Und es gibt auch Oppositionspolitiker, die das immer noch tun. Einer von ihnen ist zum Beispiel Ilja Jaschin. Und der ist wegen seiner Kritik am Krieg zu 8,5 Jahren Straflager verurteilt worden. Der offizielle Grund? Falschinformationen über die russischen Streitkräfte. Und das sind eben genau diese Gesetze, die nach Kriegsbeginn eingeführt worden sind, verschärft worden sind und die eben ganz klar Zensurcharakter haben und die dazu dienen sollen, jeglichen Protest wirklich gegen diesen Krieg zu unterdrücken.
Ja, ich glaube, das alles, wie du vorhin auch schon so ein bisschen ganz am Anfang gesagt hast, so erstellt so eine ganz komische Atmosphäre in dem Land. Also so dieses ja, so eine Angst, du weißt nicht, wer was, wie du beobachtet wirst und so. Und wir haben uns auf jeden Fall gefragt, wie hat sich dann zum Beispiel das Leben auch vor allem für junge Menschen verändert, für alle anderen natürlich auch, aber junge Menschen seit dem 24.02.2022, vor einem Jahr so, wie steht es um ihre Zukunft? Was können sie tun, was können sie nicht tun? Und das hat sie uns auch erzählt.
Viele haben natürlich ihre Pläne so ziemlich über den Haufen werfen müssen. Das fängt an bei denen, die sich etwas aufgebaut hatten, zum Beispiel in großen einschlägigen Social-Media-Kanälen. Die kann man jetzt eben nicht mehr ohne weiteres nutzen. Das ist ein Risiko, das ist zum Teil verboten. Das geht nur mit VPN-Kanälen. Dann die eingeschränkten Reisemöglichkeiten. Also sowas wie zum Beispiel ein Auslandsjahr irgendwo in Europa, das ist praktisch kaum noch möglich. Der Arbeitsmarkt hat sich komplett verändert. Die Ausbildung auch, alles wird plötzlich auf Patriotismus getrimmt. Wer was werden will, der bekommt eben nahegelegt, in großen Jugendorganisationen mitzumachen. Und die sind eben ganz klar auf Staatslinie. Und dann haben wir natürlich noch die vielen jungen Männer, die immer jetzt mit der Angst leben müssen, vielleicht eingezogen zu werden. Die einen haben das Land verlassen, aber das heißt eben auch, dass sie nicht wissen, wann können sie zurück zu ihren Familien. Die haben ihre jungen Frauen zu Hause lassen müssen, ohne zu wissen, wie es irgendwie weitergeht. Und viele treibt aber auch noch nach wie vor die Frage um, unter welchen Bedingungen und ob sie unter diesen Bedingungen eben weiter in diesem Land leben können und wollen. Aber sie wissen eben auch, dass sie in vielen anderen, gerade auch europäischen Ländern, nicht gerade erwünscht sind. Und dann gibt es natürlich auch viele, die sich einfach mit allem arrangieren, die den Krieg weitgehend ausblenden, auch wenn sie hoffen, dass er bald endet und dann eben glauben, dann wird es eben ein Stück weit alles wie früher.
Und bei vielen hat sich das Leben sogar so weit geändert, dass teilweise junge Paare nicht mehr zusammen sind, Ehen auseinanderbrechen. Ich kenne eine Person aus Russland, seit der Kindheit aus Pskov, ein junger Mann, der irgendwie ein paar Jahre jünger ist sogar als ich, er ist verheiratet gewesen mit einer aus Aserbaidschan. Also ihre Familie kommt aus Aserbaidschan und sie haben in St. Petersburg geheiratet, haben dort gemeinsam gearbeitet und irgendwann während des Angriffskrieges hat die junge Frau dann gesagt, du musst dich jetzt entscheiden, entweder du lebst hier in diesem Aggressorland mit mir gemeinsam oder wir wandern aus. Mhm. Und er hat gesagt, nein, ich kann hier nicht weg. Hier ist meine Familie, hier bin ich geboren, hier ist meine Heimat, hier ist mein Job, ich kann nicht weg. Und dann hat sie gesagt, doch, ich muss, aber ich kann hier nicht mehr leben. Dann hat sie sich von ihm getrennt, ist zurück zu ihrer Familie nach Aserbaidschan gegangen, hat da wohl eine Weile gelebt, dann nach Berlin, hat hier versucht Fuß zu fassen, ist jetzt mittlerweile wieder in St. Petersburg, lebt ihr eigenes Leben, aber die sind jetzt getrennt. Also diese Ehe, die so glücklich schien für mich, es war perfekt alles. Meine Verwandten waren auf der Hochzeit von denen. Die Ehe ist jetzt zerstört. Und man merkt, ja, das ist wahrscheinlich nicht ein Einzelfall.
Nee, auf keinen Fall. Und ja, ich bekomme ja auch sowas mit, wo so auch teilweise Familien einfach so richtige Graben, wie heißt das denn schon? Oh mein Gott, ich sollte keine Sprichworte in diesem Podcast verwenden. Ich sollte einfach lernen, das nicht zu tun. Dass Familien sich zerstreiten, wollte ich damit sagen. Es ist ja eigentlich kein lustiges Thema, aber habe mitbekommen, dass zum Beispiel auch so die Tochter mit der eigenen Mutter oder so, ne, dass die sich auch einfach nicht mehr fast schon nicht mehr miteinander reden, nicht mehr verstehen, das Zwischenmenschliche funktioniert nicht mehr, weil ironischerweise die Tochter, von der man ja vielleicht denken würde, junge Menschen oder so, sind vielleicht auf Social Media und hinterfragen das vielleicht noch mehr, aber sie zählt sich als Patriotin und die Mutter eben eher nicht. Und genau deswegen ist da das Zusammenleben auch einfach extrem schwierig und selbst das geht einfach total auseinander. Und ja, es wirkt halt einfach alles so ein bisschen gerade perspektivlos. Also ich kann mir das zum Beispiel nicht vorstellen. Wir haben ja auch manchmal so darüber geredet, so wie wäre so ein Paralleluniversum, wenn wir da geblieben wären in dem Land. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und Christine hat auch gesagt, dass viele aufgehört haben, Pläne zu machen. Also auch sie und ihre Kolleginnen zum Beispiel und Kollegen, die arbeiten ja in diesem Auslandskorrespondentenstudio in Moskau. Und sie hat auch gemeint, das Visum, das sie bekommen, das gilt immer nur total kurz. Also sie müssen immer sehr spontan schauen, was sie machen dürfen, wie sie das machen dürfen, auch ohne zum Beispiel die Sicherheit zu gefährden von den Leuten, die da journalistisch arbeiten, aber zum Beispiel eine russische Staatsangehörigkeit haben. Und wir wollten dann zum Beispiel auch wissen, wie sie glaubt, wie die Zukunft in diesem Land aussehen könnte, weil sie hat uns nämlich gesagt, sie möchte länger in dem Land bleiben, egal was passiert oder trotz diesen ganzen Sachen, die jetzt passieren.
Natürlich hoffe auch ich, dass sich irgendwann ein Weg findet, um das Blutvergießen zu beenden, dass wir erstmal in Verhandlungen kommen, die natürlich extrem schwierig sein werden. Das ist ja auch ganz klar. Und es ist auch klar, dass Russland noch sehr, sehr lange mit den Folgen der Sanktionen zu kämpfen haben wird. Dieser Krieg hat das Land aus meiner Sicht extrem weit zurückgeworfen. Es ist unfassbar viel zerstört worden. Das lässt sich nicht mal ebenso wieder in ein paar Jahren hinbiegen und einrenken. Und es ist natürlich auch manchmal ziemlich schwer mit anzusehen, wenn man sieht, wie die Propaganda einfach wird, was sie mit dem Land macht, was mit der Gesellschaft passiert. Und gleichzeitig ist aber auch das, wo ich denke, es ist unfassbar wichtig, weiter vor Ort zu sein, um all das mitzubekommen. Denn es ist eben vieles nicht so schwarz-weiß, wie man manchmal denken könnte, sondern es gibt ganz viele Grautöne dazwischen. Und um diese Nuancen wirklich alle mitzukriegen, muss man einfach da sein und vor Ort sein. Und wenn es geht und wenn die Rahmenbedingungen es zulassen, dann würde ich auch so lange, wie es eben geht, weiter da bleiben wollen und genau darüber berichten zu können.
Ja, wie crazy ist das alles? Wer hätte gedacht vor 2 Jahren, dass das in so eine Richtung geht? Also überhaupt keine in der Welt? Was geht ab?
Auf jeden Fall nicht. Und ja, es war jetzt natürlich auch nochmal, wir haben vieles vielleicht auch gesagt, was ihr kennt, was ihr alle am eigenen Leib vielleicht auch erfahren habt jetzt im letzten Jahr. Aber ihr wisst ja, manchmal versuchen wir ja auch ein paar Folgen zu machen, die sich nicht so wirklich vielleicht mit dem Thema beschäftigen, weil auch das andere Leben geht weiter und trotzdem versuchen wir ja, ne, wie du gesagt hast, so nicht nur die ganz, ganz schlimmen Sachen zu sagen, sondern vielleicht auch hoffnungsvolle Momente zu zeigen oder auch die Momente, die einem was geben. Und fanden es aber jetzt in dieser Folge wichtig, da nochmal komplett drauf zu schauen, nochmal zu sortieren, so, keine Ahnung, wie ist es seit einem Jahr, was geht da in den Köpfen der Menschen vor, sowohl in Russland als auch in der Ukraine, als auch in den Menschen hier, bei den Menschen hier in Deutschland. Und ja, uns würden da, glaube ich, auch einfach eure Meinungen dazu interessieren.
Ja, ich hoffe, wir haben gemeinsam mit euch so ein bisschen einfach zurückgeschaut auf dieses eine Jahr und ihr macht euch jetzt immer vielleicht auch mal Gedanken. So, ihr geht jetzt in die Ecke, macht euch Gedanken.
Das klingt echt so ein bisschen so. Jetzt geht ihr mal drüber nachdenken, was hier passiert ist.
Genau, jetzt geht ihr mal drüber nachdenken.
Ihr habt jetzt eine Stunde lang Input bekommen von uns. Eigentlich alles, was ich damit sagen wollte, ist so, wir haben euch jetzt zugeballert mit Geschichten und Emotionen und Erinnerungen und so.
Oh Gott,
es ist nicht immer einfach. Und ja, vielleicht denkt ihr euch, es hat sich jetzt ein bisschen angehört wie so eine Standpauke von irgendwem aus der Familie oder so. Aber das ist vielleicht manchmal trotzdem gut und wichtig, da nicht so die Augen und Ohren davor zu verschließen, sondern sich dem zu stellen, weil, wie wir heute auch vielleicht in der Folge ein bisschen hoffentlich rausstellen konnten, so manche Leute stellen sich da volle Kraft voraus, den krassesten Schicksalsschlägen und so. Und das Mindeste, was wir immer noch an dieser Stelle tun müssen und nicht vergessen dürfen, ist, das da wegzuschauen. Also wirklich auch nach einem Jahr, das ist, glaube ich, so die größte Message, die uns beiden am Herzen liegt. Ich spreche jetzt einfach mal für dich, Vicky. Dass wir einfach euch mit ans Herz geben, so bitte hört nicht auf, hinzuschauen, hinzuhören, euch damit zu befassen.
Ihr sollt wissen, ihr seid auf jeden Fall nicht alleine, wenn da wieder irgendeine Person sitzt und euch nicht glaubt.
Wir sind da, wir werden da sein, solange es irgendwie geht und werden da auch weiterhin versuchen, immer wieder drüber zu reden und freuen uns vor allen Dingen, wenn ihr weiterhin auch am Start seid. Und ey, vor allen Dingen danke an alle, die da auch nicht müde werden, ne? Und jedes Mal sich denken, dem stelle ich mich jetzt, diese Folge höre ich mir an, auch wenn ich weiß, der Titel, da steht was mit Ukraine und Russland und Krieg und Putin und keine Ahnung was. Auch das machen mittlerweile einfach sehr viele Leute nicht mehr. Das bekomme ich aus meinem Bekanntenkreis auch einfach mit. Und ich bin dankbar für jede Person, die das immer noch macht. So.
Ja, und, voll. Boah, ich auch. Ich kriege das auch so viel mit von vor allem jungen Menschen, die sagen, nee, Nachrichten höre ich nicht, nee, Nachrichten gucke ich nicht, nee, interessiert mich nicht, weil ist mir alles zu schwer und ich möchte abschalten und ich brauche meine Ruhe und ich will lieber leichte Kost als schwere Kost, kurz vorm Schlafen gehen oder wie auch immer oder nach meinem leckeren Frühstück jetzt noch eine Kriegsfolge oder so hören. Wir verstehen, dass es super schwer ist. Deswegen danke, dass ihr an dieser Stelle jetzt gerade seid, hier, wo ihr seid und das bis zum Ende durchgehört habt.
Ey, bis zum Schluss. Wenn ihr jetzt gerade das noch hört,
Spasibo. Danke. Spasibo. Auf jeden Fall.
Gut, Leute. Achso, den Aberglauben haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Wollen wir dann trotzdem noch den Aberglauben an dieser Stelle mit reinnehmen? Und vielleicht auch, ich weiß nicht, vielleicht einen positiven Aberglauben, um irgendwas Positives hier noch aus dieser Sache mitzunehmen, um irgendwie mit einem hoffentlich besseren Gefühl diesen Podcast vielleicht zu verlassen.
Ja, sehr gerne. Ich hätte da was anzubieten.
Mach doch mal, sag doch mal, was hast du anzubieten?
Ja, was Positives. Auch was Absurdes, aber positiv.
Okay.
Und zwar... Der Aberglaube lautet wie folgt. Wenn man zwischen zwei Leuten sitzt, die gleich heißen, also zum Beispiel du sitzt neben einer Vika und noch einer Vika von links und rechts, dann darfst du dir was wünschen.
Oh wow.
Ist das nicht schön? Hast du schon mal gemacht?
Nein, ich kenne das nicht.
Ja, bei mir war das so.
Ich saß auch noch nie, ganz ehrlich, ich überlege gerade, ob ich jemals zwischen zweimal derselben Person saß.
Nicht derselben Person, sorry.
Demselben Namen.
Hat sich auf einmal geklont und
Das geht sowieso nicht, aber ich meine, ich überlege gerade, ich meine, gut, ich saß safe schon mal zwischen so zwei Leuten, die Max heißen.
Oder Caro.
Caro weiß ich nicht. Aber wir haben doch so allein bei uns in der Arbeit, haben wir, glaube ich, 10 Leute, die Max heißen.
Ja, safe. Alexander kommt, finde ich, auch oft vor. Also irgendwie Alexander hatte ich voll oft früher. Ansonsten, welche Namen sind denn sonst?
Oft?
Ja, Jenny. Ich kenne auch mehrere Jennys.
Aber geht's nur um Russ? Es geht wahrscheinlich eher so um russische Namen oder?
Ich glaube alle.
Alle? alle Namen.
Ja.
Ja, ich bin auch, glaube ich, eher selten dafür verantwortlich. Du wahrscheinlich auch eher selten dafür verantwortlich. Also ich habe selten eine Person bekommen, die so ähnlich heißt wie ich oder genauso heißt wie ich.
So. Deswegen, die Person in der Mitte, die durfte sich niemals was wünschen.
Ja, genau.
Weil du immer daneben saßt.
Ja, deswegen, wenn ihr euch wohin setzt und ich bin in der Nähe, geht lieber woanders hin. So, versucht eure Chancen zu erhöhen.
Oder findet irgendwo eine zweite Valeria. Wobei auf TikTok.
Also, ja, darüber muss ich gerade auch nachdenken.
Oh mein Gott. Da melden sich so viele Valerias zu Wort.
Ja, wir müssen euch mal ganz kurz erklären, warum wir da gerade TikTok erwähnen. Und zwar posten wir ja diese Snippets manchmal aus unserem Podcast auf TikTok. Und das erreicht ja immer dann mal wieder ganz viele Menschen. Und ganz oft steht in den Kommentaren, hey, die heißen einfach wie wir. Und was ich so geil finde, ich habe mal eine Valeria gesehen, die eine Vika markiert hat und gesagt hat, hä? Ja. Und ich war so, hä, wie geil ist das? Also, das ist einfach Leute.
Und ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, es gibt nur Valerias.
Aber Vikas auch. Ich habe ganz viele Vikis und Vikas und Victorias und so gesehen.
Stimmt.
Und ich muss auch sagen, an dieser Stelle, ich habe immer zu den Kindern gehört in der Schule und so. Weißt du, wenn es so diese Tassen gab oder Namen mit so Ketten, ne, Kettenarmen oder Tassen, auf denen Namen steht oder Schlüsselanhänger, auf denen Namen steht. Das waren ja zu unserer Zeit, als wir klein waren, sehr deutsche Namen, die da standen. Mhm. Da stand immer nur Lisa und Marie und keine Ahnung was, da stand nie Valeria. Ja. Und vor allem stand da nie Valeria mit W und IJ geschrieben, so wie ich halt geschrieben werde. Und ich glaube, Victoria könnte man da vielleicht noch finden, aber hat auch keine Vika so. Deswegen, ja, finde ich das irgendwie ganz cool, dass wir zumindest auf TikTok mit unseren Namen representen können.
Yay.
Und dass sich da die Valerias und Vikas dieser Welt so ein bisschen abgeholt und angesprochen fühlen. Und wenn es nur durch so ein kleines Video ist.
Aber auch hoffentlich alle anderen Namen auch. Also, ne?
Okay, um die auch nochmal ins Boot zu holen. Auch hoffentlich alle anderen.
Wir denken an alle.
Ja, Leute.
Damit das auch mal geklärt ist.
Da haben wir das auch geklärt. Also liebe Grüße an dieser Stelle an alle, die krank waren und dieser Folge nicht dabei waren. Liebe Grüße an alle, die so heißen wie wir und an alle anderen.
Und
haben wir jetzt alle abgedeckt.
Liebe Besserung, wie Valeria sagt.
Liebe Besserung an dieser Stelle. An dieser Stelle kann man jetzt, glaube ich, auch einfach nicht noch besser rausgehen. Ich würde sagen, wir machen den Sack zu und sagen danke, dass ihr dabei wart.
Bis zum nächsten Mal.
Liebe Grüße.
Bis in 2 Wochen.
Nee, liebe Besserung.
Liebe Besserung.
Dabei ist sie. Baka.
Neuer Spruch. Dabei. Baka. Baka, baka. Tschüss. Baka. 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 Baka.